beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs Verbietet das Bauen.
Ja, willkommen bei Daniel Fuhrhopp und Bernd Tischler, Oberbürgermeister der Stadt Bottrop. Hallo und guten Tag.
Guten Tag.
Und wir sind hier in der Innovation City, so darf sich Bottrop nennen, seit einigen Jahren, 4 Jahren, ist das richtig? Seit 3 Jahren darf sich Bottrop Innovation City nennen und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, was das denn eigentlich bedeutet, was das heißt und sage das schon mal kurz, ein großes Umbauprojekt eines großen Teils der Stadt Bottrop, 60.000, 70.000 Einwohner, über 10 Jahre, Riesengeschichte. Ich dachte immer, da werden Milliarden bewegt und jetzt las ich, bevor ich hier hinfuhr, dass man also sagt, kleine Zwischenbilanz, 30, 32 Millionen Euro bringt das irgendwie der Stadt Bottrop. Und dann gab es ein kleines Gestreite noch darüber, ob da jetzt Sachen eingerechnet sind, die aber eigentlich woanders zugehören. Also da habe ich irgendwas jetzt nicht verstanden. Ich dachte, es geht um ein Milliardenprojekt und jetzt wird hier über so eine Summe von 20 Millionen. Also ist das jetzt ein totaler Flop oder wie muss man das verstehen?
Also es ist überhaupt kein Flop, sondern es ist eine wunderschöne Erfolgsgeschichte für eine Stadt, die so tief im Strukturwandel ist, wie das meine Stadt Bottrop eben ist. Es ist auch kein allein städtisches Projekt, sondern ist aus meiner Sicht ein regionales, sogar nationales Thema. Und ich freue mich, dass wir jetzt im Laufe dieses Gespräches Gelegenheit haben, das nicht nur kurz und knapp, sondern vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Um gleich bei diesen Zahlen zu beginnen, in der Tat gab es, nachdem Bottrop diesen Wettbewerb gewonnen hatte, das war 2010, aber richtig los ging es in der Tat erst 2011 mit der Arbeit. Als wir also diesen Wettbewerb gewonnen hatten, gab es irgendwelche Modellrechnungen von Instituten, die gesagt haben, wenn man eine Stadt mit 70.000 Einwohnern so umnutzen und umgestalten und modernisieren will, dass sie 50% weniger CO2 emittiert, dann sagen unsere Modellrechnungen, das könnte irgendwie 1 Milliarde Euro oder mehr kosten. Und von dieser eher oberflächlich ermittelten Zahl her, da haben sich viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen auch draufgeschlossen und gesagt, Mensch, für Bottrop ein Lotto gewinnen, ne? Die kriegen jetzt irgendwie 1 Milliarde irgendwo her und können die Stadt umbauen. Es war für uns schon ein nicht ganz leichtes Unterfangen, diese vollkommen falsche Erwartungshaltung auch öffentlich bei den Menschen in der Stadt wieder zu relativieren und eben zu erklären, dass jetzt nicht von außen jemand kommt und uns 1 Milliarde hier hinschüttet und wir haben keine Sorgen mehr, sondern dass es natürlich unsere Gestaltidee, unsere Kreativität, unser Engagement und unser Miteinander erforderlich macht, um diesen Prozess am Ende zum Erfolg zu führen, nämlich wirklich innerhalb von 10 Jahren 50% CO2 zu emittieren. Sie haben jetzt noch zitiert, diese 35 Millionen, die stammen aus einer Ratsvorlage, die wir jetzt geschrieben haben. Da geht es allerdings nur um einige Projekte, die gerade in der Realisierung sind, die also durch Mittel, die von außen gekommen sind, nach Bottrop gerade umgesetzt werden. Beispiel 7,5 Millionen Euro für ein 100 Mikrokraft-Wärme-Kopplungsprojekt. Das heißt, in 100 Gebäuden im Pilotgebiet der Innovation City Bottrop wird gerade getestet, wie verändert sich das Netz bei Strom und Wärme, wenn jetzt an 100 Stellen gleichzeitig dezentral Energie produziert wird. Diese 7,5 Millionen sind zum Beispiel in diesen 30 Millionen drin. Wenn man jetzt die Rechnung weiterführt und sagt, was ist bisher von Privaten, von Wohnungsbaugesellschaften, von privaten Eigentümern in Energieeffizienz in Bottrop seit dem Titel Innovation City investiert worden, dann müsste man eine viel höhere Millionenzahl aufschreiben, die ich aber jetzt nicht nenne, weil egal welche Zahl ich nenne, werden Sie mir oder jemand anders sagen, fehlt da nicht dieses noch oder muss man nicht jenes noch dazu oder abrechnen. Deswegen konzentriere ich mich und gehe weg von diesem Millionen-Diskussionsthema hin zu den Inhalten. Und die inhaltliche Botschaft ist, ich schaffe am Ende der 10 Jahre die 50% CO2-Reduktion und unser Ehrgeiz ist, am Ende der 10 Jahre die Stadt so umgebaut zu haben, dass darüber hinaus, also neben der Energieeffizienz und dem Thema CO2-Einsparung, darüber hinaus eine ganz deutlich bessere Lebensqualität in der Stadt ist, deutlich bessere Stadtbild und städtebauliche Qualität in der Stadt ist. Und das sind die Ziele, die wir erreichen werden mit dem Projekt.
Das ist also, um das mal sportlich zu sagen, kein Sprint, sondern mindestens eine Mittelstrecke oder eine Langstrecke. Und es müsste eben wirklich 10 Jahre lang an sehr vielen Orten was geschehen in diesem großen Teil der Stadt Bottrop. Und das bedeutet ja auch, setzt sich zusammen aus vielen einzelnen Schritten und der Sanierung insbesondere sehr vieler Gebäude. Tja, jetzt wird sehr viel ja diskutiert über diese Frage, wie kann man es denn auch bundesweit schaffen? Deshalb ist ja auch das Modell Bottrop so spannend. Wie kann man es auch bundesweit schaffen, dass mehr Gebäude in Schuss gesetzt werden, saniert werden? Jetzt habe ich einerseits eine Zahl gelesen in den Unterlagen, die auch verbreitet wird, die so toll klingt, von wegen, 8% der Gebäude werden saniert hier anstatt sonst etwa 1% in Deutschland pro Jahr. Andererseits stand dann aber im Kleingedruckten, da ging es nicht um die ganzen Gebäude in dem Bestand, hier in dem Pilotgebiet sozusagen dieser Innovation City, sondern nur um diejenigen, die eine Beratung in Anspruch genommen hatten. Also haben Sie irgendeine Zahl denn bereits, wie tatsächlich bezogen auf diese gesamte Region von 60.000, 70.000 Einwohnern oder auf die Gebäude dort, die Quote der Sanierung liegt?
Ja, die Quote der Sanierung liegt in Bottrop in diesem Pilotgebiet in der Tat bei 4%. Und das können wir auch nachweisen und ist eben vielfach höher als die Durchschnittszahl in Deutschland. Und das liegt ganz einzig und allein daran, dass wir mit einem sehr großen Beratungsaufwand die Menschen im Beratungszentrum der Innovation City wie folgt behandeln. Wir laden die Leute also ein, dorthin zu kommen, und wir können den Leuten in diesem Beratungszentrum erklären, wie viel Energie verbraucht ihr Gebäude, was können sie tun, diesen Energieverbrauch zu senken, woher bekommen sie Unterstützung finanzieller, sonstiger Art, welche sind die Unternehmen, die das für sie tun können in der Qualität, die sie auch erwarten, und wann hat sich also dann ihre Investition amortisiert. Mit diesem kostenlosen und sehr intensiven Beratungspaket entwickeln wir mit den Eigentümern, Mietern bedarfsgerechte Lösungen. Der Schlüssel für mich ist, dass man sehr differenziert an das Modernisierungsthema in den Beständen gehen muss, denn der Bergarbeiter, Pensionär, der in seiner Gartenstadtsiedlung ein Zechenhaus besitzt, mit dem müssen Sie anders über energetische Modernisierung sprechen und auch andere Maßnahmen in Erwägung ziehen, als jemand, der ein 50er-Jahre-Gebäude mit dem klassischen 6 Wohnungen hat. Und das haben wir, glaube ich, mittlerweile ganz gut herausgefunden, wie wir diese individuellen, auf die Bedürfnisse der Eigentümer und Mieter zugeschnittenen Modernisierungslösungen mit den Leuten besprechen können. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir in der Stadtgesellschaft, glaube ich, ein Klima geschaffen haben durch das Projekt in den letzten Jahren, das jeder, fast jeder hier auf der Straße eben um die Bedeutung des Themas weiß, das Thema kennt und dass so, also ich sag mal, der Boden gut bereitet ist, um dieses Projekt in Bottrop zum Erfolg zu führen.
Vielleicht nochmal, um das auch anschaulich zu machen, 4% Sanierungsquote, genau, hieße, innerhalb von 25 Jahren wäre der gesamte Bestand, genau, an Gebäuden einmal durchsaniert, genau, worden. Nicht? Das ist also schon
gut.
Ist schon eine Hausnummer, sage,
ja,
ich mal.
Genau. Ne? Ja, und Sie sehen es im Stadtbild. Sie sehen es, und das, da freue ich mich wie ein kleiner Junge, wenn ich durch typische Teile des Pilotgebietes gehe oder fahre und eben sehe, wie 50er-Jahre-Bestände, aber auch viele andere Gebäudetypen tatsächlich jetzt ihr Erscheinungsbild verändert haben, in der Regel zum Positiven. Wo wir auch, was mir eben auch gefällt, dass wir bei den großen, bei uns ja durch Denkmalbereichssatzung geschützten Gartenstadtsiedlungen, dass wir da eben es schon geschafft haben, auch sehr differenziert, wie eben gesagt, ranzugehen und eben nicht dieses von außen dran klatschen, modernisieren, machen, sondern eben eine sehr differenzierte energetische Modernisierung trotzdem hinbekommen unter Berücksichtigung der Architektur und der Denkmaleigenschaften dieser Siedlung.
Jetzt ist ja so, dass dieses Projekt einerseits sehr unterschiedlich eben ausgestaltet dann ist, jedes Haus ist anders, wie Sie es auch sagen jetzt, und andererseits Sie aber viele Menschen mitnehmen möchten, und was ich sehr beeindruckend fand, war, dass schon in dieser Bewerbungsphase, also ich glaube 20.000 oder mehr als 20.000 Unterschriften gesammelt wurden von Bottropern, die gesagt haben, jawohl, Bottrop soll diese Innovation City werden, denn vielleicht zur Erklärung noch für den einen oder anderen Hörer, das war eben ein Wettbewerb im Ruhrgebiet unter verschiedenen Kommunen, die alle gerne der, genau, Vorzeigebereich jetzt die Pilotregion geworden wären. Und in diesem mehrstufigen Wettbewerb hat sich dann letzten Endes Bottrop durchgesetzt und wohl auch, weil durchaus von Anfang an viele Menschen tatsächlich gesagt haben, Mensch, das wäre eine gute Sache, da ihre Unterschrift geleistet haben. Der Wettbewerb ist ja ausgegangen von der Industrie, sage ich jetzt mal, aus dem Ruhrgebiet, die da auch jetzt gemeinsam mit der Stadt dran sind, das zu machen. Sie erwähnten ja schon, dass auch den einzelnen Bauherren dann Firmen genannt werden, Unternehmen genannt werden, die da mit sind. Jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen der Verdacht ein, da ist jetzt die Industrie, die wollen natürlich auch ihre Produkte, sei es Dämmprodukte oder anderes, verkaufen. Klar, jetzt sehe ich, dass auch unter den ersten Projekten ja ein paar so Musterhäuser, Mustersanierungen sind, wo mit einem relativ hohen Aufwand einzelne Gebäude mit sehr vielen Maßnahmen umgewandelt wurden, was dann vielleicht wirklich nicht massentauglich unbedingt ist. Also inwiefern handelt es sich jetzt um so eine Produktshow von Industriebetrieben und inwiefern die dann natürlich auch das nötige Geld selber mitbringen und das Marketinginteresse haben, und inwiefern ist es so, dass Sie auch als Stadt Bottrop sagen können, im Moment, das ist eine ernsthafte Umwandlung unserer Stadt?
Ja. Vielschichtige Frage, die Sie jetzt gestellt haben. Ich fange ganz kurz an, um den Zuhörerinnen, Zuhörern, Leserinnen und Lesern nochmal die Ausgangslage kurz zu beschreiben. In der Tat, der Wettbewerb ist ein Wettbewerb, den der Initiativkreis Ruhr, also der Zusammenschluss von über 70 großen Unternehmen hier aus der Region, gestartet hat. Der Initiativkreis Ruhr hat sich zur Aufgabe gesetzt, Strukturwandel im Ruhrgebiet zu beschleunigen und zu begleiten. Der macht Sachen wie Klavierfestival Ruhr, genauso wie großes Engagement bei der Kulturhauptstadt dabei war, aber eben jetzt das größte Projekt ist die Innovation City. Natürlich hat die Wirtschaft ein Interesse am Gelingen des Projektes, auch deshalb, weil man sich davon erhofft, und das ist aber auch gut, neue Marktzugänge zu finden für Produkte, für Strategien. Wir wollen ja das nicht in Bottrop für uns alleine machen und zum Selbstzweck machen, sondern wir wollen ja und sind dabei, eben eine Blaupause zu schreiben, die eben übertragbar sein soll nicht nur auf andere Städte hier bei uns in der Region, sondern eben deutschlandweit oder gar weltweit. Und das ist natürlich das Interesse auch der Wirtschaft und deswegen werden zum Beispiel fast 20 Leute von 25 Leuten, die in diesem Beratungszentrum arbeiten, auch von der Wirtschaft mitfinanziert. Die Stadt finanziert 5 Personen, die in diesem Beratungszentrum arbeiten. Also sieht man schon eine große Unterstützung der Wirtschaft, aber auch der Landesregierung, die einen Masterplan, zu dem wir gleich noch ein bisschen kommen werden, auch sehr großzügig finanziell gefördert hat, ebenso wie die Begleitforschung zu dem Projekt und viele andere Dinge mehr, die die Landesregierung fördert. Was mir nochmal wichtig ist, zu erklären, warum hat Bottrop diesen Wettbewerb gewonnen und wie geht die Stadt damit um und wie steht die Stadt? Dazu muss man wissen, dass Bottrop mit 120.000 Einwohnern ja 1855 die industrielle Entwicklung gestartet hat. Auf einer Basis, da lebten 5.000 Leute in der Stadt. Bis in 50 Jahren ist diese Einwohnerzahl auf über 100.000 angestiegen und 1919 ist Bottrop dann eben Stadt geworden durch Energie, durch Steinkohlebergbau. Und wir wussten schon immer, ne, 2018 wird dieses Thema enden. Also haben wir hier innerhalb der Stadt schon sehr früh in den zurückliegenden Jahren, also seitdem ich denken kann, also aktiv hier mit unterwegs bin, uns überlegt, was machen wir in der Zeit, wenn der Steinkohlenbergbau hier zu Ende geht. Und wir haben überlegt, wir können zwei Dinge hier in Bottrop gut. Das eine ist, wir können gut mit Energie umgehen und haben deshalb schon sehr früh die ersten Windvorrangflächen ausgewiesen. Wir haben eine Wasserstoffinfrastruktur, eine Kläranlage aufgebaut. Wir haben Grubengas zur Strom- und Wärmeproduktion genutzt. Also ganz fortschrittliche Technologien als Stadt, obwohl es ja gar nicht unsere Aufgabe ist, hier mit eingesetzt, mit gemanagt, mit organisiert. Mit dem Blick auf eine Zukunft, die kommen wird, wenn die Steinkohle geht. Also was können wir gut mit Energie umgehen? Das haben wir schon sehr früh dann auch eingestielt. Und was können wir, die Bottropperinnen und Bottropper, noch sehr gut? Wir können ganz gut die Ärmel hochkrempeln und schon mal anfangen. Und diese Mentalität gibt es hier in der Stadt. Und die hat uns sehr geholfen in diesem Wettbewerb. Denn wenn Sie so wollen, konnten wir als der Wettbewerb, ein sehr anspruchsvoller Wettbewerb, Sie haben zu Recht gesagt, zweiphasig, 23 Städte von Dortmund bis Duisburg haben sich beteiligt, also alle großen auch. Wir konnten den deshalb relativ leicht und relativ klar gewinnen, weil wir praktisch die Früchte unserer Arbeit, nämlich dieses Vorausschauen in neue Energien, zu investieren oder sich darum zu kümmern. Diese Früchte konnten wir ernten und in diesen Bewerbungskorb legen. Und wir haben noch eins geschafft, vielleicht ein bisschen besser als andere. Wir haben das zunächst sehr sperrige Thema CO2-Reduzierung, Klimaschutz, Energieeffizienz sehr breit in diesem Bewerbungsverfahren in die Stadtgesellschaft streuen können, indem wir rausgegangen sind auf die Marktplätze, in die Einkaufshallen, in die Warenhäuser und haben auf großen Tafeln das Projekt erklärt und haben die Leute gebeten, die Menschen gebeten, mitzumachen und sich zu engagieren für diese neue Zukunft, die ja kommen wird eben ohne den Steinkohlenbergbau, und haben die Leute gebeten, eben tatsächlich mit ihrer Unterschrift zu dokumentieren, ja, ich möchte diesen Weg mitgehen. Ich sehe diesen Weg als neue Chance für diese Stadt, die so in dem Strukturwandel ist, wie sie jetzt ist. Und das ist uns eben gut gelungen mit diesen 20.000 Unterschriften. Den haben wir auch noch in den Korb gelegt, der Bewerbung. Und ich glaube, das hat am Ende die Jury wirklich überzeugt, dass hier der Boden eben gut bereitet ist. Und der Erfolg jetzt der ersten 3 Jahre bestätigt das, glaube ich, dass die Stadt, ich sage immer, ja, ein Stück weit jetzt anfängt zu fliegen im positiven Sinne, weil wir eben deutlich sehen, wie uns das Projekt, wie uns die Innovation City hilft, diesen durchaus schwierigen Strukturwandel, den wir hier noch vor der Brust haben, erfolgreich zu meistern. Vergessen Sie bitte nicht, heute arbeiten 5.500 Menschen im Steinkohlenbergbau immer noch hier in dieser Stadt. Und 2018 werden diese 5.500 Arbeitsplätze abgeschmolzen auf vielleicht 200. Und Sie können sich vorstellen, es ist für die Menschen hier, die groß geworden sind mit diesem Thema Steinkohlenbergbau, natürlich eine emotionale Berührtheit. Jeder kennt irgendjemanden, der eine Bergbaugeschichte hat. Und deswegen war es für mich, für die Stadt auch so strategisch so wichtig, den Wettbewerb zu gewinnen und jetzt der Stadt wirklich diese neue Perspektive auszurollen mit der Botschaft, ne? Auch nach 2018 hat diese Stadt eine sehr gute Zukunft in anderen Themen, aber wir werden da eine Führungsposition einnehmen, eben jetzt in Stadtumbauprozessen, in Energieeffizienzprozessen, die es sonst nirgendwo in der Republik gibt. Das ist mein Ehrgeiz.
Die Begriffe wie Strukturwandel werden ja für verschiedene Zwecke verwendet. Und da muss man ja manchmal ein bisschen aufpassen, was ist jetzt wirklich damit gemeint. Nun ist gemeinsam mit der Stadt Bottrop eben vom Initiativkreis Ruhr, also von der Wirtschaft, ein Team am Start, was diese Innovation City eben auch betreibt. Und ja, deren Leiter ist der Herr Drescher, der nun bekannt wurde mit unter anderem der Vergangenheit, dass er in Oberhausen eben dort von der Stadtleitung aus ganz wesentlich mit dafür gesorgt hat, dass das riesige Shoppingcenter Zentro dort angesiedelt wurde. Und da ist ja auch der eine oder andere, der dann sagt, das ist ja auch ein Strukturwandel, wenn wir hier auf so einem ehemaligen industriell genutzten Gelände jetzt hier ein großes Shoppingcenter haben. Können Sie denn zusagen, also ich muss vielleicht nicht groß ausführen, dass ich das nicht für den zukunftsfähigen Wandel halten würde. Können Sie denn zusagen, dass trotz der prominenten Mitwirkung von Herrn Drescher jetzt nicht am Ende, es heißt ja Innovation City Ruhr Bottrop, da werden wir als erstes mal auch ein großes Shoppingcenter hier entwickeln?
Ja, das kann ich auf jeden Fall zusagen. Bei Herrn Drescher ist das so, ich schätze ihn sehr, weil er wirklich ein ausgezeichneter Verwaltungsfachmann und auch mit einem großen politischen Erfahrungsschatz hier ist und arbeitet. Er hat ja nach seiner Tätigkeit als Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen auch in der Wohnungswirtschaft sehr erfolgreich und Immobilienwirtschaft sehr erfolgreich gearbeitet. Bin froh, dass er jetzt hier in Bottrop als Geschäftsführer der GmbH die Innovation City hier managt und mit betreut. Wir arbeiten gut miteinander, sind gut vernetzt und da gibt es eine schöne Kooperation, die den Erfolg auch bringen wird.
Aber kein Shoppingcenter.
Kein Shoppingcenter. Das gut. Können Sie sicher sein.
Merkt euch diese Worte.
Ja, merkt euch diese Worte. Eins ist mir noch wichtig, weil sie habe ich eben vergessen oder nicht zu Ende ausgeführt, das Thema der Zukunftshäuser. Warum machen wir drei, eigentlich vier Zukunftshäuser? Es ist ja ein Familienhaus schon fertig umgebaut. Ein Mehrfamilienhaus ist so gut wie fertig, 50er Jahre. Und ein Wohn- und Geschäftshaus in der Innenstadt wird jetzt gerade umgebaut zu Gebäuden, die mehr Energie erzeugen, als sie selbst verbrauchen. Da wird in der Tat die neueste Technologie eingebaut, sehr effektiv, aber auch sehr kostspielig. Wir haben uns aber dazu deshalb entschieden, weil es wichtig ist, den Menschen immer noch mal was zum Anschauen, zum Anfassen, sagen wir immer, auch zu geben. Dass man also sich mal angucken kann, wie so eine Smartphone-gesteuerte Heizungsregelung funktioniert, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, oder wie eine LED-gesteuerte Beleuchtung eines Geschäftshauses funktioniert und viele Dinge mehr. Denn so ein paar Showroom-Aspekte auch gebaut zu haben, ist wichtig. Sie sind nicht die Regel. Die Regel ist eben die klassische Modernisierung von Gebäuden nach, sagen wir jetzt mal, herkömmlichen Mechanismen, die es ja auch überall gibt. Aber wir legen auch großen Wert darauf, dass wir an der einen oder anderen Stelle immer eine besondere neue Technik auch ausprobieren. Zum Beispiel bei diesen KWK-Projekten sind auch Brennstoffzellen, wasserstoffgetriebene Brennstoffzellen dabei. Also schon auch eine anspruchsvolle Technologie, die ein Stück weit in die Zukunft zeigt. Also ich glaube, ein ganz guter Mix von unterschiedlichen Maßnahmen. Und es braucht auch diesen Mix, weil Innovation City und Energieeffizienz und CO2-Einsparung ist manchmal relativ banal. Zum Beispiel bedarf es der Erweiterung des vorhandenen Fernwärmenetzes, um vorhandene Stromheizungen abschalten zu können. Unspektakulär, aber sehr effektiv. Auf der anderen Seite braucht es aber auch die Nutzung von Wasserstoffpotenzialen, zum Beispiel an der Kläranlage, wo aus Klärschlamm, aus Klärgas Wasserstoff erzeugt wird. Und mit diesem Wasserstoff wird die benachbarte Schule Strom und Wärme versorgt. Das sind dann so neue Technologien, die wir hier ausprobieren und die natürlich auch dann schon so ein bisschen gucken auf Export und auf Blaupause in andere Städte.
Ja, in diesem Spannungsfeld zwischen den Leitprojekten, den innovativen Projekten und andererseits dem massentauglichen, da spielt vielleicht auch eine Rolle, dass Sie einen Masterplan haben anfertigen lassen von Albert Speer & Partner, von anderen Firmen. Und jetzt ist also im Jahr 2014, also eigentlich 3-4 Jahre, nachdem dieser gesamte Innovation City Prozess begonnen hat, liegt jetzt so ein Masterplan dann auf dem Tisch und er wiegt schwer. Das sind wohl 500 Seiten. Ja. Jetzt habe ich mich gefragt, Mensch, also 500 Seiten, das hört sich so an wie eine große Liste vieler kleiner Projekte. Also ist das überhaupt noch ein Masterplan oder ist das dann mehr so eine Art buntes Wunschkonzert von allen möglichen Dingen, die man mal so machen könnte? Also wie handhabbar und tauglich ist so ein Masterplan noch, wenn es um so ein komplexes Thema geht wie den Umbau einer ganzen Stadt?
Gute Frage. Ich glaube, er ist gut geeignet, diesen Umbau dann die nächsten 6 Jahre weiterzuführen und zum Erfolg zu führen. Wobei ich direkt einschränkend sage, niemand hat ja diese Erfahrungen irgendwo in der Republik bisher machen können. Also insofern sind auch immer einige Dinge, die wir hier machen, ein Stück weit Neuland. Ne? Und da gehe ich auch als Oberbürgermeister ein persönliches Risiko, ist auch klar. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass diese Strategie richtig ist, diesen Masterplan erstmal so erarbeitet zu haben und B, ihn jetzt auch umzusetzen. Warum? Weil ich finde, wir haben es damit wirklich sehr gut geschafft, dass wir das Thema Stadtumbau und das Thema Energiewende und Energieeffizienz rausgeholt haben aus dieser einen Ecke, indem wir gesagt haben, mit dem Masterplan, der ja die städtebauliche und die freiraumplanerische Abbildung des Themas ist, mit dem Masterplan haben wir also, gehen wir auf dieses Ziel zu, Lebensqualität in der gebauten Stadt zu erhöhen. Nicht nur durch Modernisierung von Gebäuden, nicht nur durch CO2-Einsparung, sondern auch durch neue Formen der Mobilität, durch neue städtebauliche Konzepte bei der Umgestaltung von Straßen und Plätzen, durch neue Themen wie Wasser in der Stadt, wie Klimaanpassung in der gebauten Innenstadt und viele Dinge mehr. Und wir wollen das steuern, indem wir dann daraus aus dieser übergeordneten Strategie des Masterplans die Projekte, die dazu organisiert sind, die dazu entworfen sind, dass wir die Schritt für Schritt in den nächsten Jahren eben nach bestimmten Mustern realisieren. Das ist die Strategie. Sie haben recht, das ist ein sehr anspruchsvoller Prozess, weil er eben nicht nur sektoral arbeitet, weil er nicht nur eben das Thema Energie sieht, sondern weil er das Thema Energie verschneidet, wie sagt man, integriert betrachtet und indem er es verschneidet mit Themen wie Mobilität, wie Architekturqualität, wie städtebauliche Verbesserungen, wie Freiraum, wie grünen Flächen und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, ein sehr hoher Anspruch, den wir da jetzt versuchen zu realisieren. Und in einigen Jahren treffen wir beide uns ja wieder und wir beide werden dann beurteilen, wie weit wir dann gekommen sind.
Man darf vielleicht auch verraten, was der aufmerksame Hörer vielleicht so ein bisschen auch schon geahnt hat. Sie sind ja ein Oberbürgermeister, der auch vom Fach ist. Also Sie sind gelernter Raumplaner, Sie waren als Baudezernent tätig und sind dann eben seit 2009 Oberbürgermeister. Und das ist sicherlich eine Seltenheit, denke ich mal, wenn man sich die deutschen Städte anschaut. Das sagt jetzt nichts gegen andere Oberbürgermeister, aber es ist natürlich was anderes, in dieser Position jetzt zu sein mit genau diesem raumplanerischen und baubezogenen Hintergrund. In dem Sinne eine Frage, die vielleicht auch wegführt von Innovation City, obwohl das trotzdem das auch berührt. Es gibt ja nun die schöne Theorie, die gelehrt wird in Stadt- und Raumplanung und die Ideale, sage ich jetzt mal, Mensch, schon seit Jahrzehnten die Ideale, die Stadt der kurzen Wege, die europäische gemischte Stadt, die lebendige und in einer Region wie dem Ruhrgebiet sollte selbstverständlich nicht weiter zersiedelt werden und nicht weiter der Acker zu Bauland gemacht werden, keine Wohnsiedlung, kein Gewerbe mehr ausgewiesen werden. Das ist dann das Ideal. Und jetzt sind Sie in der Realpolitik sogar ganz oben in dieser Stadt als Oberbürgermeister tätig. Und da gibt es auf der einen Seite sowas wie Innovation City, natürlich mit diesen idealen Zielen. Aber es gibt ja auch das tägliche Leben und die täglichen Zwänge und die tägliche Notwendigkeit, auch Steuerzahler zu suchen, die Gewerbesteuer zahlen oder im Einkommensteuer zahlen, ja. Und da frage ich Sie jetzt, inwieweit Sie den Eindruck haben, tja, müssen Sie da abweichen von dem, was irgendwo als Ideal in Ihrem Kopf drin ist? Ist es möglich, in so einer Position jetzt hier zu sagen, jawohl Leute, jetzt müssen wir tatsächlich mal umdenken und das mit dem Neubau und der Zersiedlung und so weiter, das muss jetzt aber mal drastisch aufhören, weil es für unsere Stadt einfach nicht zielführend ist?
Auch eine sehr vielschichtige, gute Frage. Ich glaube, die Antwort ist, dass ich nicht dogmatisch arbeite. Und ich glaube, das darf man als Oberbürgermeister einer Stadt auch nicht, sondern man braucht ein Stück weit eine Flexibilität in solchen Entscheidungsprozessen. Ich will es Ihnen verdeutlichen an einem Beispiel, dass wir durchaus zum Beispiel im Norden der Stadt, in Kirchhellen, in unmittelbarer Nähe zwar der Ortsmitte, dennoch auf einem ehemaligen Ackerbereich eine relativ große Wohnbebauung neu entwickeln. Und weil wir dadurch auf der einen Seite die dörfliche Struktur, also die vorhandene Infrastruktur auslasten, b aber auch, weil wir da dort Leute ansiedeln, die dorthin ziehen, die eben in der Tat den finanziellen Background haben, der uns steuermäßig zum Beispiel auch gut tut. Auf der anderen Seite gewinne ich aber, und das ist wieder die Chance des Wandels, in der diese Stadt hier steht, gewinne ich in bisher sehr hochverdichteten, industriell überformten und genutzten Bereichen, im Bottroper Süden zum Beispiel, durch Projekte wie den Emscher Umbau, den Emscher Landschaftspark oder jetzt die Nachfolgenutzung von den Bergbauflächen, entwickle ich oder gewinne ich sehr viele Potenziale für neue Freiraum, neue Grünsysteme auf ehemals industriell genutzten Flächen, sodass ich eigentlich beide Systeme, glaube ich, in eine ganz gute Balance versuche zu bringen und auch in eine ganz gute Balance bringen kann. Wenn ich dogmatisch arbeiten würde, würde weder das eine noch das andere funktionieren und deshalb komme ich mit diesem Weg der sag mal, sorgfältigen Abwägung der unterschiedlichen Positionen, komme ich, glaube ich, ganz gut weiter mit. So ist die Strategie.
Gut, als Dogmatiker, der ich ja nun mit verbietet das Bauen bin, muss ich doch noch eine Nachfrage stellen zu dieser Wohnbebauung in Kirchhellen, weil selbst wenn das an einem Ort ist, wo Sie einen bestimmten Zweck damit verfolgen. So ist es ja doch in der Zeit, in der jetzt hier nicht gerade die Heerscharen von neuen Menschen nach Bottrop ziehen, sondern in der gesamten Region im Ruhrgebiet die Bevölkerungszahlen, wenn überhaupt, dann stagniert, schon eher so, dass es um eine Konkurrenz geht von Menschen. Also wenn Sie hier etwas bauen, wo dann Menschen hinziehen, dann ziehen die halt vielleicht aus, keine Ahnung, Oberhausen, Duisburg oder so, dann weg. Also ist es nicht regional betrachtet dann eigentlich unsinnig, weil ein Nullsummenspiel?
Nee, ich kann Ihnen das ganz einfach belegen. Wir haben zum Beispiel, wenn Sie an der A42 in Bottrop Süd abfahren und auf diese stark befahrene Straße zwischen Essen und Bottrop kommen, an dieser Straße war an der Stelle, die ich jetzt vor Augen habe, 50er Jahre Wohnungsbau, der furchtbar emissionsbelastet neben der Autobahn stand. Und den haben wir in der bewussten Entscheidung zum Beispiel dort weggenommen, abgerissen, haben Freiflächen entwickelt, Grünflächen entwickelt. Und dafür, und das haben wir an mehreren Stellen im Stadtgebiet gemacht, also sag mal in Anführungszeichen schlechten, emissionsbelasteten Wohnungsbau, emissionsbelastete Situationen verbessert, ersatzlos weggenommen, Freiraum Grün entwickelt, um aber an anderen Stellen, wo es dann auch infrastrukturell und städtebaulich passt, Wohnungsbau dann zugegebenermaßen neu zu machen. Und ich glaube, das gleicht sich am Ende aus. Das gleicht sich am Ende aus. Das sehe ich eben auch in der Entwicklung der Bevölkerung der Stadt. Bottrop ist relativ stabil. Wir haben zwar durch den demografischen Wandel leichte Bevölkerungsverluste, aber eben bleiben in einem relativ ausgeglichenen Verhältnis und schaffen es durch solche, wie eben beschriebene, auch manchmal Neubaugebiete, die Auslastung der sozialen, aber auch technischen Infrastruktur zu gewährleisten. Stichwort Kindergarten, Schulen, Kanäle und so weiter. Und von daher ist das ein Widerspruch vielleicht jetzt zwischen uns beiden, wo ich aber denke, es ist im Gesamtsystem der Stadt durchaus vertretbar, so zu handeln, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, auch unter der Berücksichtigung und Abwägung ökologischer Belange.
Dieses System der Stadt in der gesamten Region zu ändern, war ja hier in dieser Region auch ein Ziel der Iber-Emscher-Park, von daher ist das ein großes Vorbild. Kann man das, was die Iber-Emscher-Park gemacht hat, vergleichen mit diesem Projekt Innovation City? Und zum anderen gleich die Zusatzfrage hinterher, das Ganze ist aber zeitlich befristet. Die Iber war zeitlich befristet, Innovation City auch, und was passiert dann?
Ja, ich glaube, man kann es nicht vergleichen, die Iber mit der Innovation City. Die Iber war mehr als das, was wir tun, projektorientiert, sehr großen Projekten, die zwar auch in verschiedenen Themenfeldern waren, aber eben mit einer besonderen Förderung eine besondere Aufmerksamkeit geschafft haben. Wir, wie ich eben schon sagte, haben zwar auch solche Leuchtturmprojekte, aber Leuchtturmprojekte verbrauchen immer viel Energie. Wir machen eben auch viel einfach im Bestand, unkonventionell, unspektakulär, aber kontinuierlich und zielorientiert. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Bei uns ist eher noch so alltägliches Handeln, alltägliches Verändern ganz oben auf der Agenda. Viele kleine Schritte, aber alles Schritte in die richtige Richtung, sind vielleicht manchmal effektiver als wenige große Leuchtturmprojekte zu machen. Und deswegen kann man beide Projekte nicht miteinander vergleichen. Mein Ehrgeiz ist, nach den 10 Jahren erstmal die Ziele zu erreichen, da bin ich eben ganz sicher. Und ich sehe eine ganz, ganz schöne Entwicklung für diese Stadt, weil ich spüre, wie groß die Nachfrage nach unserer Blaupause national und international ist. Also ich spüre und erkenne, wir sind wirklich up to date mit diesem Projekt. Viele kommen her und wollen wissen, wie wir es organisieren, wie wir es machen, wie es geht. Und ich sehe eben den inhaltlichen Erfolg auch für dieses Projekt. Und insofern glaube ich, wird das irgendwann jemand auch nach den 10 Jahren in irgendeiner Form auch weiterführen.
Direkt nebenan in Gladbeck spricht man auch darüber, Mensch, können wir jetzt nicht auch eine Innovation City werden? Muss man jetzt Angst haben, dass alle möglichen Städte sich ein Label ankleben wollen? Oder ist das etwas, was Sie begrüßen?
Das begrüße ich. Das ist unsere Strategie, dass wir sagen, wie eingangs erwähnt, wir machen es ja nicht nur, weil Bottrop so schön ist und weil Bottrop den Wettbewerb gewonnen hat und weil alles sich um Bottrop dreht. Nein, wir wollen es in Bottrop entwickeln, wir wollen es in Bottrop zeigen, nach dem getreuen Motto, wenn es in Bottrop funktioniert, funktioniert es überall. Deswegen schreiben wir die Blaupause und ich freue mich darüber, dass eben viele jetzt Städte national und international anklopfen und sagen, wir möchten auch, sag uns, wie es geht. Jetzt muss man dazu sagen, das wird natürlich nicht einfach so zu leisten sein, sondern da muss natürlich, das Know-how muss bezahlt werden. Jetzt kommt wieder das Wirtschaftsmodell dann auch des Initiativkreises mit dazu. Die Leute, die es dann zum Beispiel in Gladbeck machen würden, die müssten ja eingestellt werden, müssten finanziert werden und das müsste dann eben auch die jeweilige Kommune dann mittragen. Aber wichtig ist ja, dass wir bereit sind, eben unser Know-how zur Verfügung zu stellen und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Was wir jetzt noch gar nicht beleuchtet haben, ist mir auch nochmal ganz schnell wichtig, die Rolle der Städte in der Energiewende. Wir sagen ja, die Energiewende von unten versuchen wir hier in Bottrop dezentral auf der örtlichen Ebene organisiert, einen großen Beitrag leisten. Wenn man sich jetzt vorstellt, diesen Bottropper Beitrag kann man multiplizieren auf viele andere Städte, dann wird direkt deutlich, welch großen Beitrag eigentlich die Städte zum großen nationalen Thema Ausstieg aus der Kernenergie eigentlich leisten können. Und ein Stück weit bin ich stolz darüber, dass das Bottrop eben hier wirklich in dieser Vorreiterrolle ist.
Das heißt, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, dann ist, wer weiß, vielleicht tatsächlich der Funke schon ein bisschen übergesprungen und wir haben andere Städte, ob nebenan oder in etwas weiterer Entfernung, die sich auf einen ähnlichen Weg machen, die Stadt umzuformen. Und darauf sind wir gespannt und ich danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.